Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast, mit meiner Mitpodcasterin Samantha Joe-Klug
und dem bezaubernden Leonard Wolf. Heute werden wir mal in einer etwas anderen Reihenfolge aufnehmen. Ich fange an mit dem kurzen Thema, danach folgt Leo und als Hintergrundthema wird Leo zuerst sprechen, weil wir festgestellt haben, dass unsere Themen in der Reihenfolge ein bisschen mehr Sinn ergeben. Also seid gespannt, aber wie versprochen fange ich zunächst einmal an. Und zwar wird es bei mir zunächst einmal darum gehen, dass die AfD Parteispenden angenommen hat, die sie nicht hätte annehmen dürfen. Bevor ich zu dem konkreten Fall komme, vielleicht erstmal ein paar Worte. Was gibt es denn überhaupt für Regelungen bezüglich von Parteispenden? Und zwar ist es grundsätzlich, ist es grundsätzlich möglich, in unbegrenzter Höhe Parteispenden anzunehmen. Das Ganze ist geregelt im Parteiengesetz. Allerdings ist es zum Beispiel verboten, Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland anzunehmen, um eben auch Unabhängigkeit zu wahren. Außer das Geld stammt von einem deutschen Staatsbürger oder einem europäischen, beziehungsweise ist eine Firma, die zu mehr als 50% in den Händen von einer deutschen europäischen Person ist. Außerdem Bargeld zum Beispiel nur bis 1.000 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, anonym zu spenden, aber nur bis zu 500 Euro. Alles darüber darf nicht anonym gespendet werden. Außerdem dürfen öffentlich-rechtliche Körperschaften, Parteifraktionen, gemeinnützige Einrichtungen oder Unternehmen, wo ein Teil der öffentlichen Hand gehört, auch keine Spenden an Parteien übergeben, um eben auch zum Beispiel so einer Doppelbegünstigung vorzuwirken, weil die ja öffentliche Gelder im Prinzip dann in Anspruch nehmen. Und Spenden über 10.000 Euro im Jahr müssen dann im Rechenschaftsbericht der Parteien auftreten oder auftauchen mit Namen und Adresse des Spenders. Allerdings muss man da sagen, dass diese Rechenschaftsberichte oft erst 1 bis 2 Jahre später rauskommen, also recht verzögert. Und bei Spenden über 50.000 Euro gibt es eine Meldepflicht beim Bundestagspräsident, der dann dies als Bundesdrucksache veröffentlicht. Wenn man sich nun den Fall anguckt, wie es bei der AfD war, die AfD hat eine Spende erhalten von insgesamt etwas mehr als 132.000 Euro, die in 18 Tranchen gezahlt worden sind, eben von einem Züricher Pharmaunternehmen. Und diese gingen an den Kreisverband Bodensee mit dem Zweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Und Alice Weidel ist nicht nur Fraktionsvorsitzende der AfD und Beisitzerin im Bundesvorstand, sondern eben auch stellvertretende Vorsitzende in diesem Kreisverband. Trotzdem sagt sie nun, dass sie eigentlich damit gar nichts zu tun hat und auch gar keine Ahnung davon hatte. Man muss auch sagen, dass die AfD es mittlerweile wieder zurückgezahlt hat. Sprich, sie haben zwischen Juli und September 2017 das Geld erhalten und im April 2018 dies zurückgezahlt. Das ist natürlich trotzdem ein sehr langer Zeitraum und es ist ja eigentlich fast wie ein unverzinster Darlehen, als unverzinsten Darlehen könnte man es genauso gut sehen. Und nun wird halt auch ein Verfahren eingeleitet, beziehungsweise ein Verfahren noch nicht, aber eine Ermittlung zumindest. Dafür muss auch die Immunität nicht aufgehoben werden. Es muss lediglich der Bundestagspräsident und Frau Weidel darüber informiert werden. Und nach 48 Stunden nach dieser Information kann eben eine Ermittlung eingeleitet werden. Immunität müsste man erst aufheben, wenn es dann wirklich zu einer Klage kommt. Aber soweit ist das Ganze noch nicht. Und realistisch ist, dass es da in dem Fall dann sollte wirklich die Straffälligkeit nachgewiesen werden, dass es dann eben zu einer Geldstrafe wahrscheinlich kommt. Also rein theoretisch ist wohl eine Freiheitsstrafe auch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Warum das jetzt illegal ist oder möglicherweise illegal, wer aufgepasst hat, kann sich das erschließen. Zum einen die Schweiz als Nicht-EU-Land, also hätte man grundsätzlich kein Geld da annehmen dürfen. Und zweitens ist es auch deutlich mehr als 50.000 Euro. Es hätte auch sofort dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden müssen. All das ist nicht passiert. Dementsprechend wird dort gerade ermittelt. Und währenddessen ist ein anderer Fall noch zutage gekommen. Denn nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR und einer Frage, die aus diesen Recherchen dann an die AfD gestellt wurde, kam heraus, dass es noch von einer Spende aus dem Ausland, nämlich aus Belgien, Informationen gibt, von 150.000 Euro. Allerdings wurden diese aufgrund dessen, dass sich die AfD nicht sicher war, wer die mit welchem Grund gespendet hat, wurde die sofort wieder zurück überwiesen. Ich glaube, man hätte dennoch den Bundestagspräsidenten informieren müssen. Allerdings glaube ich, dass sich dort eher kein illegales Verhalten gezeigt hat, da sie es ja auch sofort zurücküberwiesen haben und nicht erst nach mehreren Monaten, wie bei dem anderen Fall. Eins ist allerdings klar, dass man nun die Finanzen der AfD also nochmal sehr gründlich überprüfen sollte. Denn das Geld, was sie hatten, hat ihnen in dem Moment natürlich auch enorm weitergeholfen im Wahlkampf. Mhm. Und das eigentlich aus illegalen Zwecken, denn diese Züricher Spende wurde verwendet, um vor allem Wahlkampf in sozialen Medien zu machen. Das bedeutet in diesem Fall zum einen Anwalt, der sich im Internet herausgesucht hat, welche Journalisten denn vielleicht angreifbar sind rechtlich und verklagt hat. Oder auch das Einkaufen von Likes oder sonstigen Aktivitäten in den Social Medias. Und könnte man ja schon mal jetzt genau untersuchen. Und ich hoffe auch, dass es rechtliche Konsequenzen hat, als deutliches Zeichen, dass es einen Bruch der Rechtsstaatlichkeit darstellt.
Also ich sehe das genauso wie du. Es ist natürlich vollkommen absurd, dass die AfD als eine Partei, die ja immer sehr stark auf Rechtsstaatlichkeit pocht und den Rechtsstaat mit aller Härte durchsetzen möchte, dann doch, wenn es um die eigenen Angelegenheiten geht, das doch vielleicht eher anders auslegen würde. Und genau, also ich finde tatsächlich, da muss jetzt zum einen Transparenz her und dann tatsächlich, wie du meintest, auch sich überlegt werden, wie das Ganze quasi weitergehen könnte. Ja.
Vor allem bin ich gespannt, inwiefern es auch an der Person Alice Weidel im Endeffekt hängen bleibt oder ob sie das geschickt abwenden kann, denn gerade ist ja auch der Landesschatzmeister Frank Rahl derjenige, der eher rechtlich in der Verantwortung gesehen wird. Aber ich meine, auch die Verbindung zu Alice Weidel kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Und wenn man sich überlegt, der letzte große Spendenskandal um Helmut Kohl in den 90er Jahren, ist der auch nicht spurlos vorbeigegangen.
Das stimmt. Also ich finde es tatsächlich auch spannend und bin aber auch, also habe tatsächlich mich dann auch vielleicht nicht zum ersten Mal tatsächlich so wie mit diesem ganzen Verfahren, was Parteispenden angeht, auseinandergesetzt, aber jetzt zumindest doch nochmal intensiver und finde das tatsächlich auch interessant so und habe überlegt, ich bin mir nicht sicher, hattest du gesagt, was passiert, was eigentlich hätte passieren müssen, außer der Meldung noch?
Also unzulässige Parteispenden müssen entweder unverzüglich zurückgeleitet werden oder an den Bundestagspräsidenten abgeführt werden. Und unverzüglich heißt in diesem Fall ohne schuldhafte Verzögerung. Was es dann im Einzelfall bedeutet, ist natürlich immer Auslegungssache. Ja. Aber das ist halt, dass das eigentlich hätte passieren müssen.
Genau. Also unter anderem an den Bundestagspräsidenten weiterleiten. Das genau ist beispielsweise, was ich tatsächlich vorher noch gar nicht wusste, dass das auch eine Option ist.
Also mal gucken, was da noch rauskommt.
Genau, und spannend, dass man aufgrund solcher Vorfälle sich dann doch mal intensiver auch mit sowas wieder auseinandersetzt. Ich werfe tatsächlich heute nochmal, zum wiederholten Mal, einen kleinen Rückblick auf die Landtagswahl in Hessen. Das haben wir zwar in der letzten Folge schon einmal getan, aber es gab jetzt doch ein paar Entwicklungen oder zumindest ganz interessante Informationen, was denn bei dieser Wahl unter anderem alles schiefgelaufen ist, denn da ist alles andere als glatt gelaufen und das offizielle Endergebnis steht tatsächlich immer noch aus und wird wahrscheinlich erst am kommenden Freitag, also morgen, dem 16. November kommuniziert werden, da es am Wahlabend tatsächlich Schwierigkeiten mit der Wahlsoftware gab und das zu teilweise falsch zugeordneten Stimmen führte, zu Schätzungen und Ähnlichem. Aber genau, erstmal so ein bisschen, was der Grund dafür war. Also es gibt eine Software namens Wahlweb, die diese Probleme bereitete, und die hat wohl zwischen 19 und 21 Uhr an dem entsprechenden Abend so etwas langsamer gelaufen, beziehungsweise hat nicht reagiert, und alles war hat alles wesentlich länger gedauert und war alles ein bisschen umständlicher. Und normalerweise werden die Ergebnisse der geprüften und ausgezählten Wahlzettel per Telefon weitergegeben und dann von den zentralen Stellen halt mit dieser Software elektronisch erfasst. Und das Statistische Landesamt geht, wie gesagt, davon aus, dass die Software überlastet war, und deshalb kam es dann dazu, dass es beispielsweise lange Telefonwarteschleifen gab oder Wahlhelfer Ergebnisse auf Zettel notiert haben, und dann, wenn man viele Zahlen notiert, dann verrutscht es sowas mal und dadurch die Ergebnisse einfach nicht hundertprozentig korrekt entweder notiert wurden oder auch nicht hundertprozentig korrekt übermittelt werden konnten. Und das ist etwas, was durchaus im Laufe des Abends auch schon bewusst war, und auch im Laufe des Abends schon in etwa bewusst war, dass beispielsweise in Frankfurt Stimmen falsch zugeordnet wurden. Es scheint hier wohl so um 900 Stimmen in Frankfurt zu gehen, die vor der jetzt quasi erneuten Auszählung falsch zugeordnet wurden. Und das führte unter anderem dazu, dass für die Schnellmeldungen an dem Abend teilweise geschätzt wurde, was dann beispielsweise einige Wahlkreise angeht, sodass man sich also angeschaut hat, zum Beispiel im Wahlbezirk Frankfurt-Oberrat, wo die CDU lediglich 6,9% der Zweitstimmen hatte, und in den beiden angrenzenden Bezirken jeweils mehr als 20%, sodass man, also was beispielsweise damit zu tun hatte, dass Wahlniederschriften womöglich vertauscht wurden, sodass man sich dann teilweise an den quasi anliegenden Wahlbezirken orientiert hat und das zumindest für den Abend geschätzt hat, selbstverständlich nicht für das offizielle Endergebnis. Und man das aber vorrangig deswegen auch getan hat, weil die Alternative gewesen wäre, dass man tatsächlich an dem Abend gar keine Ergebnisse verkünden kann. Was, ich glaube, also ich habe das in den letzten Tagen so mitbekommen und gesehen, aha, okay, es gab da Probleme, und ich habe erstmal gedacht, so, okay, krass, dass sowas passiert. Aber ich glaube, die Vorstellung, dass tatsächlich an einem Abend gar keine Ergebnisse richtig kommuniziert werden können, wäre, glaube ich, noch fataler gewesen, oder zumindest was das Bild davon gewesen wäre. Und genau, und dann ist es so, dass also teilweise auch beispielsweise Rückfragen natürlich an solchen Abenden an Kreiswahlleiter möglich sind, wenn es um irgendwelche Auffälligkeiten von Niederschriften geht. Das war aber beispielsweise in Frankfurt nicht möglich, weil teilweise die Niederschriften dann irgendwie schon verschlossen waren und Wahlvorstände nach getaner Arbeit irgendwie nicht mehr erreichbar waren. Und so ist das vorläufige Endergebnis dann, wie gesagt, in der Konsequenz tatsächlich die Landeswahlleitung nun geschätzt verkündet worden. Und aber das hat trotzdem gerade auch realpolitische Auswirkungen, denn bei der SPD und den Grünen sind ja beide Parteien auf 19,8% gekommen, und die Grünen liegen mit nur knappen 94 Stimmen tatsächlich vorne. Und 94 Stimmen sind ja tatsächlich gar nicht mal so viel, gerade wenn es um den Platz der zweitstärksten Partei geht. Und deshalb ist jetzt quasi diese Neuauszählung durchgeführt worden, um da einfach tatsächlich für ein korrektes Ergebnis sorgen zu können. Was aber auch dann dazu führen kann, dass beispielsweise, wenn die SPD auf Platz 2 landen würde, die Chancen für eine Ampelkoalition wesentlich steigen würden. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb sich die Koalitionsgespräche oder zumindest die Sondierungsgespräche da auch in den vergangenen Wochen zumindest etwas verzögert haben, weil tatsächlich quasi die Parteien gerade noch gar nicht hundertprozentig wissen, wie denn jetzt die Konstellationen genau sind. Und deshalb sind quasi alle tatsächlich auf den Freitag nochmal ähnlich gespannt, wie sie vielleicht schon mal am Sonntag vor knapp 2 Wochen waren.
Ja, also zumal, wenn es vielleicht sogar koalitionsrelevante Dinge beeinflusst. Und da kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen, weil es sind ja alles Dinge, du kannst ja ungefähr abschätzen, wie viele Personen werden zur Wahl gehen. Da orientiert man sich an natürlich an den Einwohnerzahlen und der Wahlbeteiligung, der Zahl der Wahlberechtigten und auch wie viele Wahllokale gibt es. Und ob ein System überlastet ist oder nicht, das muss man doch vorher auch schon einschätzen können, wenn die Zahlen eben eigentlich klar sind. Ja. Also würde ich jetzt so als Laie, der sich natürlich nicht mit dieser Software auskennt, behaupten.
Ja.
Und ich glaube, ich sehe es aber ein bisschen anders als du, was man hätte an dem Abend tun sollen.
Mhm.
Denn es gab ja auch, also wie gesagt, Frankfurt war ja zum Beispiel speziell betroffen und es war ja auch nicht in allen Wahlkreisen so.
Mhm.
Man hätte ja schon sagen können, nachdem man 80% der Wahlkreise ausgezählt hat, ist das das vorläufige Endergebnis.
Mhm.
Und genau, und dann eben auch, also dass man das klar kommuniziert.
Mhm.
Denn es stimmt, gar kein Ergebnis wäre schwierig gewesen, aber eben transparent zu machen, okay, es sind noch nicht alle Wahlkreisergebnisse da, aber die, von denen wir es haben, sind halt so viel Prozent und ja.
Okay, da würde ich dann tatsächlich mit dir mitgehen, dass das im Idealfall nicht erst ein paar Tage später kommuniziert worden wäre, sondern an dem Abend schon. Okay, ja, da hast du vollkommen
recht. Aber es wäre natürlich dann auch umso spannender gewesen, SPD-Grüne, wenn man das von Anfang an auch so mitbekommen hätte und das so ein knappes Ergebnis ist, wer denn letztendlich die paar Stimmen mehr hat, weil das kann sich ja jetzt nochmal ändern.
Genau, und deshalb ist es... Ja, also ich finde das tatsächlich spannend, weil, also es wäre ja überhaupt nicht spannend, wenn irgendwie die Mehrheiten alle klar wären so oder die zumindest die Abstände größer wären, aber bei 94 Stimmen ist das halt schon, also schon ein kleiner Wahlkrimi, um mal diese beliebte Floskel hervorzuholen.
Aber ein sehr lang dauernder.
Ja, ein sehr langwieriger und ein, zwischenzeitlich etwas... nicht so starker Wahlkrimi. Aber jetzt stehen wir vorm Finale.
Na dann. Also wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr schon Bescheid.
Genau. Wunderbar. Damit bin ich dann tatsächlich auch mit meinem kleinen Thema auch schon wieder durch, mit dem quasi zweiten Rückblick auf die Landtagswahl in Hessen. Dann kommen wir auch...
zu deinem Hintergrundthema, dem Brexit.
Richtig. Ja, nächstes Jahr ist es ja soweit. Großbritannien tritt aus der Europäischen Union aus und zuletzt war man sich ja gar nicht hundertprozentig sicher, wie geordnet oder wie ungeordnet das Ganze tatsächlich stattfinden wird. Aber doch seit gestern Abend ist zumindest gewiss, dass es die Möglichkeit auf einen geordneten oder etwas geordneteren Austritt geben wird. Denn Theresa May und Michel Barnier, dem Chefverhandler der Europäischen Union, beide haben bestätigt, dass es nun einen Brexit-Austrittsvertragsentwurf gibt, der in den letzten 17 Monaten entstanden ist und knapp 585 Seiten umfasst mit 185 Artikeln, drei Protokollen und diversen Anhängen. Und zuletzt befand sich tatsächlich dieser Vertragsentwurf gestern den Tag über in einer fünfstündigen Diskussion zwischen May und ihrem Kabinett, was sich dann nach dieser doch längeren Debatte hinter sie stellte, aber auch trotzdem nicht ganz folgenlos blieb, aber darauf komme ich später noch einmal zurück. Gestern Abend ging sie dann, wie gesagt, vor die Presse und verkündete, ja, es gibt jetzt zumindest diesen Entwurf. Michel Barnier für die EU stand circa eine Stunde später auch nochmal vor der Presse und verkündete, ja, es gibt einen entscheidenden Fortschritt und es ist eine wichtige Etappe erreicht. Und so sieht das auch der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in einem Brief, den er dann gestern Abend an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk geschrieben hat, dass man fast am Ziel sei. Und das Ganze ist aus diversen Gründen sehr wichtig. Und ein ganz besonders großer Punkt davon ist, dass nun endlich Gewissheit darüber herrscht, wie denn mit Menschen umgegangen wird, die unter anderem in dem jeweils anderen Territorium beispielsweise arbeiten und leben. Also beispielsweise die rund 3 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, oder die rund 1 Million Briten, die auf dem europäischen Kontinent leben. Und für sie soll sich zumindest nach diesem Vertragsentwurf jetzt erstmal auch nach dem Brexit nichts Wesentliches sich ändern. Und damit ist tatsächlich so ein bisschen, hat sich die EU da gegen Großbritannien durchsetzen können oder konnte da zumindest einen Erfolg verbuchen, war das tatsächlich doch ein großes Anliegen der Europäischen Union, weil das eben diesen Menschen keine Nachteile oder so zukommen. Und ebenfalls geklärt wurde, dass schätzungsweise 45 Milliarden Euro von Großbritannien bis zum tatsächlich endgültigen Austritt noch an Brüssel überwiesen werden. Und ein großer weiterer Knackpunkt war dann tatsächlich, oder ist die ganze Thematik rund um den Umgang mit der Grenze zu Nordirland. Und da war ja tatsächlich auch ein Ziel des Vermeiden einer harten Grenze auf der irischen Insel. Und dafür gibt es nun die Lösung eines sogenannten Backstop. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Lösung, die sich da die britische Regierung und die EU-Kommission überlegt haben, wonach Großbritannien gemeinsam mit Nordirland zumindest bis auf Weiteres in einer Zollunion sich mit der EU doch noch verbunden bleiben und Nordirland damit de facto im Binnenmarkt bleibt. Das heißt, es wird keine Zollkontrollen bleiben und der doch etwas mühsam errungene Frieden in der ganzen Region könnte so zumindest noch, oder es nicht so stark riskiert werden. Und genau, das heißt, es wäre beispielsweise freier Personen- und Warenverkehr zwischen Nord- und Südirland möglich und das Ganze wäre auch nach dem Brexit noch, würde genauso reibungslos erstmal weitergehen. Aber, und das ist ganz klar, das wurde gestern auch mehrfach kommuniziert oder auch heute bereits, dass das erstmal nur eine Lösung ist, solange sich keine bessere Lösung finden lässt, aber dass zumindest jetzt ein Nenner ist, auf den sich alle Beteiligten einigen konnten. Dafür gibt es in dem Vertrag dann nämlich eine zweijährige Übergangsfrist, die quasi mit dem Brexit-Datum am 29. März 2019 beginnt und knapp im Dezember 2020 enden würde. Und diese Phase lässt sich aber tatsächlich notfalls einvernehmlich auch verlängern, was allerdings dann natürlich auch damit einhergehen würde, dass die Briten zumindest in diesem Teil weiter EU-Recht befolgen müssten, ohne mitzubestimmen, was zumindest für die tatsächlich Brexit-Hardliner schon eine bittere Pille zum Schlucken wäre. Das Ganze ist natürlich in Großbritannien, auch wenn jetzt Theresa May zumindest ihr Kabinett überzeugt hat, oder zumindest so halb, gibt es natürlich direkt harsche Kritik, aus teilweise auch von den Hardlinern aus ihrer eigenen Partei. Und nicht nur aus ihrer eigenen Partei, sondern auch tatsächlich aus der nordirischen DUP-Partei, die ja Mays Minderheitsregierung quasi immer die Mehrheit, so ein bisschen die Mehrheitsbeschaffer sind und weshalb sie auch für diese auf diese Stimmen tatsächlich eigentlich auch angewiesen ist, um tatsächlich dann auch im Unterhaus damit durchzukommen. Und für die ist natürlich gerade diese Sonderlösung für Nordirland etwas ein Dorn im Auge. Und der DUP-Abgeordnete Jim Shannon erklärte heute früh, dass tatsächlich seine Partei sich sicherlich gegen das Abkommen stimmen und aussprechen werde und sie sich gegen diese Sonderbehandlung Nordirlands tatsächlich sehr stark sträuben. Und jetzt kommt tatsächlich halt die große Frage, wird das britische Unterhaus diesem Vertrag zustimmen? Die Konservativen, also Mays Partei, stellen gerade 315 Abgeordnete, die DUP 10 Abgeordnete und um quasi die Mehrheit für diesen Vertrag zu bekommen, werden rund 320 Stimmen benötigt. Das heißt, das Ganze ist auch alles andere als tatsächlich hundertprozentig sicher, ob das so durchgehen wird. Die Labour-Partei hat sich schon klar dagegen ausgesprochen, für diesen Deal zu stimmen und dementsprechend oder beziehungsweise die Stimmen diesem Deal zu versagen. Und es ist davon auszugehen, dass dann tatsächlich viele diese Vereinbarung ablehnen werden. Und die nächste Etappe aber ist auch erstmal tatsächlich ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, der jetzt am 25. November stattfinden wird, wo unter anderem dieser Trennungsvertrag offiziell beschlossen werden soll und aber auch nochmal so eine etwas kürzere politische Absichtserklärung über die künftigen Beziehungen formell verabschiedet werden muss. Das Ganze hat aber tatsächlich auch schon quasi erste Auswirkungen gehabt und einige Zeitschriften haben, wir haben uns gerade vor der Folge, vor der Aufnahme noch einmal zusammengesetzt und ein bisschen durch die Überschriften gestöbert. Das Ganze hatte unter anderem schon die Folge, dass der Brexit-Minister bereits zurückgetreten ist, weil er eben diese Sonderlösung für Nordirland so nicht akzeptieren kann. Und auch der Nordirland-Staatssekretär von May hat bereits heute Nacht auch auf Twitter bekannt gegeben, dass er einen Brief an May geschickt hat und auch zurücktreten möchte. Das heißt, zumindest einige Zeitungen sehen jetzt gerade so ein bisschen Theresa Mays Kabinett im Wanken. Aber man muss jetzt zugegebenermaßen auch sagen, dass beispielsweise der Brexit-Minister auch erst im, ich glaube im Juli diesen Jahres schon einmal ausgetauscht wurde, nachdem der Vorgänger abgetreten war von diesem Posten. Das heißt, Theresa May hat ja schon einige, ich würde sagen, Veränderungen in ihrem Kabinett überstanden und deshalb ist die Frage, ob sie das nicht vielleicht auch in diesem Fall wieder tun wird. Und genau, schlussendlich muss tatsächlich das Ganze noch einmal, wie gesagt, durch das britische Unterhaus, das Parlament muss zustimmen. Und da will tatsächlich Theresa May jetzt auch direkt beginnen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dann muss das Ganze auch nochmal durch das Europaparlament ratifiziert werden. Und dann haben wir womöglich tatsächlich einen Vertrag für den Brexit.
Aber du hast ja gerade schon angesprochen, Theresa May hat schon einige Veränderungen in ihrem Kabinett durchgestanden. Ich finde, das zeigt ja auch, dass selbst, also trotz aller Kritik derjenigen, die einen harten Brexit befürworten, sie haben ja keine Alternativen. Also gäbe es jemanden, der wirklich eine Lösung hätte, die die EU akzeptiert, die aber ein harter Brexit ist, die praktisch wirklich sich wegbewegen von der EU, also auch keine EU-Vorschriften mehr, nicht mehr EuGH-Rechtsprechung, das ist ja im Moment, wäre das ja alles noch beinhaltet, da sie ja Teil der Zollunion sind. Und diejenigen, die genau das kritisieren, haben ja aber gar keine alternative Lösung, sonst könnte sich ja May auch nicht so lange halten, sondern es würde sich jemand in den Vordergrund drängen, der sagt, ich könnte die Verhandlungen viel besser führen. Und da sieht man ja auch, dass die Vorstellungen einfach nicht vereinbar sind mit der Politik, die die Europäische Union ja macht, weil sie ja eben nicht einknickt, trotz des nahenden Austritts.
Also ich finde das tatsächlich auch sehr bewundernswert. Also man muss sagen, dass Theresa May, also so sehr ich jetzt sagen würde, dass ich politisch nicht auf einer Linie mit ihr bin, tatsächlich als eine sehr starke Führungskraft zeigt. So. Und das finde ich tatsächlich auch schon ziemlich bewundernswert. Und also wenn man sich so ein bisschen, ich habe vorhin auch kurz in einen Pressespiegel geschaut, im Daily Telegraph beispielsweise ist einer der Kolumnisten Tom Harris der Meinung so, klar, also das ist jetzt womöglich nicht die Lösung, die man sich als Nation so perfekt wünschen würde, aber diesen perfekten Deal gibt es auch einfach nicht und das ist gerade ein Abkommen, das zumindest dafür sorgt, dass das Ganze hier nicht komplett den Bach runtergeht mit einem komplett ungeordneten Brexit so. Das heißt, es gibt da ja durchaus auch Befürworter, auch wenn die vielleicht politisch nicht immer am lautesten sind.
Aber meinst du, es gibt die Möglichkeit, sollte jetzt dieser Entwurf scheitern, dass es ein zweites Referendum gibt?
Tja, das kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich mir tatsächlich einen sehr ungeordneten Austritt auch sich vorstellen kann. Also ich glaube, man muss halt überlegen, was ist wahrscheinlicher, dass die Briten an ihrem Stolz festhalten und sagen, okay, wir haben uns entschieden, dafür auszutreten, dann treten wir jetzt auch aus, egal was danach kommt. Oder sich doch nochmal einkriegen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Ich war damals überrascht, als das Ergebnis rauskam, ja, tatsächlich, die Briten wollen austreten. Und ich glaube, jetzt muss man tatsächlich inzwischen einfach mit allem rechnen.
Ja, ich finde es auch schwer einschätzen zu können, wie halt wirklich die Stimmung derjenigen ist, die für den Brexit gestimmt haben, ob sie denn mittlerweile umschwenken und sagen, okay, anscheinend funktioniert das nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, dann sollten wir vielleicht doch lieber bleiben, weil so wie jetzt die Bedingungen sind, bringt uns das auch nichts. Oder also ich habe da auch ein schlechtes Stimmungsbild zu oder kann es eben auch schwer einschätzen. Aber ich glaube schon, dass bei vielen Illusionierung passiert ist, dass sie jetzt doch schon merken, okay, anscheinend funktioniert es ja nicht so, wie wir das wollten und vielleicht sollten wir ja nochmal darüber nachdenken, ob es so sinnvoll war. Aber ich glaube auch, der britische Stolz, den du schon angesprochen hast, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück.
Ja, also Genau, diese Desillusionierung, die ging ja quasi direkt an dem Tag nach den Wahlen los. Also Nigel Farage, der vorher gesagt hat, hier, wir können endlich wieder Millionen in unser National Healthcare System reinstecken und dann auf einmal sagt so, ja, also eigentlich kann ich das gar nicht so richtig garantieren. Klar, also ich glaube, da hat viel Desillusionierung stattgefunden. Ich glaube, es wäre tatsächlich auch eher die Frage, kommt es nochmal zu einem zweiten Referendum? Also ich halte das tatsächlich einfach noch für eine größere Herausforderung als dann wie tatsächlich das Ergebnis, was dann daraus resultieren würde.
So. Das stimmt natürlich und du hast ja gerade auch schon gesagt, also die Desillusionierung ja allein schon deswegen, weil eben auch mit falschen Informationen einfach da im Vorfeld richtig. Wahlkampf geführt worden ist. Aber genau. Das Ganze hat ja auch Auswirkungen auf die EU. Und zu dem Thema werde ich nämlich gleich kommen, zur Zukunft der EU. Aber vorher erstmal ein paar Worte zu der Rede von Merkel im EU-Parlament, die ich so ein bisschen als Aufhänger nutzen möchte. Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Das ist ein Zitat von Angela Merkel aus der Rede, die sie vor dem Europaparlament gehalten hat. Und das ist eigentlich auch eine der wenigen recht konkreten Punkte, die sie genannt hat. Und man muss sagen, es gab vorher sehr hohe Erwartungen an sie, ob sie jetzt einen großen Sprung wagt, ob sie auch mit Visionen kommt, was die EU angeht. Und das war nicht der Fall. Also sie hat sich klar zu Europa bekannt, hat auch immer wieder von Toleranz als Seele Europas eigentlich gesprochen. Allerdings hat sie keine großen Würfe gemacht. Sprich, sie hat sich nicht groß gewagt, neue Themen anzusprechen. Also einerseits hat sie das gesagt mit der langfristigen europäischen Armee und auch, dass man enger zusammenarbeiten muss, wenn es um die Entwicklung und den Export von Waffen geht zum Beispiel. Und bei Innovation und Forschung darf man sich nicht abhängen lassen. Und dass nationale Alleingänge eben auch beim Thema Migration und Flucht nicht mehr hinnehmbar sind. Genau. Aber es war jetzt nicht so wie bei Macron zum Beispiel, der ja aber auch natürlich eine ganz andere Art hat von Reden, also der da sehr viel enthusiastischer drüber spricht als Frau Merkel, dass es da großen Jubel gab. Und die große Freude über die Rede, der große Enthusiasmus, den es vorher gab, oder das große Hoffen vielleicht besser gesagt, wurde eigentlich leider nicht erfüllt. Also es war eine solide Rede, sie hat sich zu Europa bekannt, aber es war nichts, wo man sagt, ja, das ist was ganz Neues und das ist ein flammende Bekenntnis dazu. Und das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, jetzt gerade auch, du hast über den Brexit gesprochen, Europa hat ja immer mehr Herausforderungen, denen es sich stellen muss und darum wollte ich über das sogenannte Weißbuch der Europäischen Kommission reden, beziehungsweise es heißt das Weißbuch zur Zukunft Europas, das wurde 2017 bereits veröffentlicht und der Anlass war eben, dass man gesagt hat, wie wird sich Europa den Herausforderungen der Zukunft stellen? Das war so die übergeordnete Frage. Und man wollte eben wegkommen von so einem binären Denken, mehr oder weniger Europa, sondern zeigen, es gibt auch ganz viele Wege dazwischen. Und da wurden eben 5 Szenarien erarbeitet. Und das soll einen Einblick dahin geben, wie Europa 2025 aussehen könnte. Soll also keine Blaupause sein, sondern lediglich eine Anregung. Szenario 1 ist das naheliegendste weiter wie bisher. Sprich, man hat weiterhin die Schwerpunkte Beschäftigung, Wachstum, Investitionen, Binnenmarkt stärken, mehr digitale Infrastruktur etc. Hat aber nach wie vor das Problem, wie jetzt beim Thema Flucht und Migration, wenn man sich mit uneinig ist, wird es schwierig, konkrete Ergebnisse zu schaffen. Das spricht, dass manchmal die Vorstellungen nicht immer erfüllt werden. Es dafür in anderen Bereichen aber teils auch recht konkrete Maßnahmen gibt, also man so eine Mischung eigentlich hat. Das zweite Szenario ist Schwerpunkt Binnenmarkt. Das heißt, man sagt, okay, das mit Europa hat eben nicht so gut funktioniert, außer in der Richtung Binnenmarkt. Und darum verstärken wir das und klammern die anderen Bereiche so ein bisschen mehr aus. Und sagen, okay, wir haben keinen gemeinsamen Willen, wenn es um Migration oder Sicherheit geht. Oder Verteidigung und darum sagen wir halt, okay, wir versuchen beim Binnenmarkt das alles möglichst so frei wie möglich zu machen und das hilft der Wirtschaft und alles toll. Schwierig ist natürlich einerseits, was sind dann Themen wie Umweltstandards oder so, die natürlich ganz Europa betreffen, Arbeitnehmerrechte etc. Und auch, dass man dann bei anderen Themen meist bilateral vorgehen müsste, was natürlich immense Kosten verursacht. Das dritte Szenario, wer mehr will, tut mehr. Also man könnte auch sagen, ein Europa der unterschiedlichen Kreise, also dass sich eine Koalition der Willigen, so ist es hier genannt, formiert. Und da muss es eben im Vorhinein erstmal eine Präzisierung geben, was es denn für Rechte und Pflichten auch für diejenigen gibt. Und das Problem ist, dass sich Europa dann halt auch ein bisschen auseinanderentwickelt natürlich. Weil das kann eine langfristige Auseinanderwicklung der Bürgerrechte sein. Und auch die europäische Identität wird natürlich noch verschiedener. Und es ist auch komplexer von der Beschlussfassung her, wer wann verantwortlich ist. Und Europa rutscht vielleicht noch ein bisschen weiter weg von den Bürgern und Bürgerinnen. Und es ist halt auch eigentlich so wie eine zweite Klasse Europa, um es jetzt sehr zugespitzt zu formulieren. Das vierte Szenario nennt sich weniger, aber effizienter. Das heißt, man muss am Anfang neue Prioritäten festlegen und ganz klar aufteilen, wo wollen wir, dass Europa mehr Befugnisse hat und wo wollen wir das mehr in nationale Hand wieder nehmen. Das wird erstmal sehr langwierig und schwierig werden, aber man hofft sich danach schnellere Beschlussfassungen zu haben. Also das ist da die Hoffnung dahinter. Allerdings ist ja sehr naheliegend, dass dadurch wahrscheinlich auch umstrittene, aber vielleicht wichtige Themen ausgeklammert werden, weil man sich eben nicht einigen kann. Mhm. Und das Letzte wäre eben viel mehr gemeinsames Handeln. Also, dass man sagt, wir bekennen uns klar zu Europa, wir wollen Europa und wir wollen auch dafür nationale Souveränität aufgeben, also stückweise und alles zusammen beschließen. Sprich, wir wollen eine Verteidigungsunion, wir wollen stärkere europäische Bürgerrechte und geben da auch gerne Handlungsmacht ab. Das Problem dann natürlich, dass Europa etwas ist, was sehr weit weg ist für BürgerInnen und man schon sagen könnte, dass auch zum Beispiel die Europäische Kommission natürlich, sie ist demokratisch legitimiert, aber nicht so stark jetzt, wie wenn ich mir überlege, nationale Parlamente es sind. Und da gibt es natürlich auch wieder diese Unzufriedenheit der Bürger oder es besteht die Gefahr, dass diese aufkommt und auch, dass die nationalen PolitikerInnen immer unwichtiger werden oder es zumindest so in der Öffentlichkeit kommunizieren, wenn es dann um Erfolge geht, was ja auch momentan schon so ist, dann kommt es von ihnen und wenn es was schlecht ist, es kommt von Europa. Mhm. So, das hat man dann natürlich auch. Und wenn ich mir diese 5 Szenarien angucke, kann ich eigentlich bei keinem klar sagen, wo es gerade hingeht, denn im Moment gibt es ja keine Bestrebungen, wirklich die EU komplett zu reformieren. Also ich meine, klar, man hat die Ideen von Macron zum Beispiel, aber es gibt keine wirklich starke Kraft im Parlament, die das vorantreibt oder auch in der Kommission. Mhm. Aber wenn ich höre solche Sachen wie eine europäische Armee, ist es ja schon so, dass man einzelne Schwerpunkte setzt, auf die man sich konzentriert, auf die man sich einigen kann und die vertiefen will. Ich weiß nicht, was klingt denn für dich nach einem erstens vielleicht ein Szenario, was du dir wünschen würdest und was glaubst du, wo es aktuell eher hinsteuert?
Ich glaube, tendenziell würde ich mir wünschen in Richtung 5, also tatsächlich schon mehr gemeinsames Handeln. Ich finde, das klingt tatsächlich ganz attraktiv, aber ich glaube, das ist auch weit davon entfernt, wo es hinsteuern wird. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, also wenn man sich so anschaut, wie ja die Reaktionen beispielsweise auf Macrons Rede waren oder so, gab es da Macrons Rede, aber zum einen hat sich das ja wenig irgendwie durch andere Kräfte in Europa, die gesagt haben, ja, wir wollen das genau so und wir setzen jetzt auch daran, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Solche Stimmen hat man ja eher weniger gehört, zumindest tatsächlich auf politischer Ebene. Und ich halte tatsächlich, glaube ich, Szenario 1 wie bisher für gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, ich hätte, also genau, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen der optimistische Blick, wenn es irgendwie zumindest beim Status quo gerade bleibt. Wenn es schlecht läuft, dann ist es, glaube ich, so ein Szenario 2, also mehr Binnenmarkt, weil das ist halt zumindest das, was, glaube ich, die meisten geil finden und der Rest, naja, die Gurkenverordnung oder so, über die regen sich alle auf. Und dann, glaube ich, genau, ich glaube, es besteht die Gefahr, dass es auch in Richtung Szenario 2 abdriftet. Und ich glaube, man kann schon fast von Glück sprechen, wenn es nur bei Szenario 1 bleibt.
Ja, und also ich finde natürlich 2 so, dass darauf können sich alle einigen. Ich glaube aber nicht, dass es so einfach aufgegeben wird als auch als soziales Projekt sozusagen. Es kann aber, oder was, wo ich jetzt die Gefahr sehe, das meinte ich auch mit vielleicht einer europäischen Armee oder dem Thema Migration und Flucht, dass man eben doch irgendwie, wer mehr will, tut mehr. Also, dass man dahin kommt, es gibt sehr dominierende Staaten ja jetzt schon, allein aufgrund der Größe, die sie haben, also Frankreich und Deutschland eben da ganz klar zu nennen. Mhm. Und die geben halt den Ton an, aber Länder wie Ungarn und Polen, die halt gerade jetzt Thema Aufnahme von Geflüchteten eben was ganz anderes wollen und nicht damit konform gehen. Und man hat halt im Moment nicht wirklich ein Instrument, um dagegen vorzugehen. Mhm. Und das würde ja dann schon eher dafür sprechen, dass man irgendwann sagt, okay, die Staaten, die sich darauf einigen, kriegen dann halt auch mehr Rechte zum Beispiel. Mhm. Aber das fände ich halt eigentlich ein sehr fatales Signal, weil Europa ja auch für ein Friedensprojekt steht, für eine Gemeinschaft, die dahinter steht, und dem würde das ja eher entgegenstehen. Mhm.
Das heißt, du denkst, es wird eher in Richtung Szenario 3 gehen, aber eher, was sich so entwickelt. Also nicht, dass es so einen konkreten Beschluss gibt, wir machen das jetzt so, sondern eher so...
Ja, also wahrscheinlich ist es noch gar nicht nah, sondern es ist nach wie vor weiter wie bisher, nur dass es halt so ein bisschen in die Richtung geht. Ja. Oder wir uns bereits so ein bisschen in die Richtung befinden, aber also dass es institutionell sich wirklich dann auch verfestigt, so, ich glaube, davon sind wir auch noch weit weg.
Ja.
Aber weil sie sich ja jetzt so dazu geäußert hat, wie stehst du denn zu einer europäischen Armee?
Tja, ich würde sagen, das ist eins der Themen, mit denen ich mich bisher viel zu wenig auseinandergesetzt habe, um ins Große dazu zu sagen, finde ich eine grandiose Idee oder finde ich keine grandiose Idee. Ich glaube, grundsätzlich bin ich halt ein Fan von gemeinsamen Aktionen innerhalb Europas, aber tja, nee, damit erwischst du mich jetzt so ein bisschen direkt aus dem Kalten heraus und ich vermeide es, mich da zu positionieren.
Also ich muss ja sagen, ich bin da insofern zwiegespalten, prinzipiell, wenn europäische Armee bedeutet, dass man nationale Armeen abbaut und dafür nur noch eine europäische hat, also auch weniger Militär, finde ich das ja prinzipiell befürwortenswert. Aber es ist natürlich auch schwer zu sagen, okay, man schickt eben deutsche Soldaten in einen Krieg, ohne dass der Bundestag darüber entscheidet. Also, dass man das im Prinzip vielleicht auch gegen den Willen von Deutschland, dort Leute in den Krieg geschickt werden, das finde ich eher schwierig und allein deswegen fände ich es nicht gut. Weil das halt doch eine Entscheidung ist, die auch national getroffen werden muss und wo eben auch jedes Land anders so steht, aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat. Und insofern finde ich das auch eher schwierig. Ich fand es aber auch sehr irgendwie ja bezeichnend, dass Merkel in ihrer Rede das ganz klar gesagt hat. Dann auch eine gemeinsame Entwicklung und Export von Waffen und auch natürlich Innovation und Forschung, weil man ja den Wohlstand sichern muss. Und das sind so Punkte, in denen man sich einig war oder klar wollte, waren alles Sachen entweder militär oder halt wirtschaftlich. Naja, aber sie hat auch ganz klar gesagt, also sie hat ja auch angesprochen, wo es Unterschiede gibt und sich dafür bekannt. Naja.
Ja, aber trotzdem auch so ein bisschen schade, dass wir da vom Innovationsgrad oder vom Enthusiasmus gerade her nicht was Macron-ähnliches gehabt haben oder zumindest in diese Richtung gehend. Also
meinst du, wenn die, angenommen der Schulz-Hype hätte länger gehalten als einen Monat, meinst du, die SPD würde anders in Europa auftreten?
Also da Schulz ja schon anders aufgetreten ist, halte ich das für nicht unrealistisch. Gerade sieht es ja danach aus, dass Katharina Barley die Spitzenkandidatin fürs EU-Parlament werden wird. Und ich glaube, dass das schon in eine ähnliche Richtung gehen kann. Ich glaube, ich habe zumindest, was ich so von Katharina Barley bisher mitbekommen habe, sie schon auch als eine überzeugte Europäerin erlebt. Aber tja, Genau, ich glaube, es fällt mir tatsächlich einfach gerade schwer, diese Personen, also Schulz und Barley, jetzt in so einen direkten Vergleich zu stellen. Aber genau, ich glaube, ich sehe schon die Möglichkeiten, dass die SPD da vielleicht zumindest ein bisschen anders agieren würde, ja.
Ja, ich bin da auch gespannt, weil ja eigentlich das einer der Punkte ist, wo die SPD sich noch deutlicher unterscheidet von der CDU, was so der Enthusiasmus in Richtung Europa angeht und ein ganz klares Bekenntnis für mehr Europa eigentlich vorhanden ist. Ob sie das den WählerInnen dann auch vermitteln können, ist der andere Punkt. Aber ich sehe das eigentlich auch als Chance für die SPD zu sagen, hey, hier, wir haben einen Unterschied und das würden wir anders machen und wenn ihr das auch toll findet, dann gebt uns die Stimme. Man kann gespannt sein.
Aber wir kennen auch die SPD und ihre klaren Bekenntnisse.
Nicht vorhanden. Nein.
Nun ja, ich würde sagen, dehnbar.
Dehnbar, auch gut gesagt.
Aber ja, also ich würde hoffen, dass die SPD es schafft, auch Bürgerinnen und Bürger da mitzunehmen. Aber sie haben es halt letztes Jahr schon nicht geschafft. Und ich glaube, da hatten sie schon eigentlich verhältnismäßig gute Chancen, das irgendwie hinzukriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann tatsächlich dafür spricht, dass es dieses Jahr besser funktionieren wird.
Mal gucken. Was auch bei der CDU jetzt passiert von der Verschiebung her. Aber gut, das soll vielleicht nächstes Mal Thema sein.
Ja.
In 2 Wochen, wenn wir uns wiederhören. Und das war's von uns. Das war Politisiert mit Leonard Wolf.
Und Samantha Joe Klug.
Tschüss.
Tschüss.